Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Hörspiel Das Geheimversteck aus der Reihe Arborex und der Geheimbund Kim. Ich kannte ja nur den Namen Arborex bis in die Vorbereitung. Hallo Heike, warst du denn, als du die Reihe gehört hast, so jung, dass du danach in den Wald gegangen bist und nach sprechenden Bäumen gesucht hast?
Hallo Marc, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, aber ich habe Hörspiele eher konsumiert und daraus keine weiteren Handlungsanweisungen, möchte ich mal nennen, für mein Leben gezogen. Ich habe also weder einen Detektivclub gegründet, noch bin ich dann in den Wald marschiert und habe Müll gesammelt. Ich habe Bücher gelesen und Kassetten gehört und das als gute Unterhaltung empfunden. Die Arborex-Reihe habe ich auch gar nicht selbst besessen, sondern es gab in meiner Bücherei genau 2 Folgen davon, die ich mir aber sehr, sehr oft ausgeliehen habe. Und als kleine Anekdote möchte ich noch hinzufügen, ich mochte zwar auch die Geschichten, aber was mich damals total fasziniert hat, war die Musik. Das Anfangslied und das Schlusslied haben mir so gut gefallen, dass ich teilweise vor meinem Kassettenrekorder auf dem Boden gesessen habe und die Kassette immer nur hin und her gespult habe, sodass ich das Anfangs- und das Endelied mitsingen konnte. Und dann habe ich die Kassette nochmal umgedreht und dann habe ich nochmal das Anfangslied gesungen und dann habe ich sie nochmal umgedreht und nochmal das Endlied gesungen. Und dann habe ich mir die Geschichte vielleicht nochmal angehört.
Für mich war diese Kassette so eine Art Experiment. Ich kannte ja, wie gesagt, die Serie nicht. Ich habe deshalb versucht, neben der Einschätzung, wie ich die Folge heute finde, auch zu überlegen, wie hätte ich das denn als kleines Kind wahrgenommen, so als 8-Jähriger oder als 15-Jähriger, hätte ich das damals gehört.
Kommen wir zu den allgemeinen Fakten. Die Hörspielreihe Arborex und der Geheimbund Kim ist ab 1985 produziert worden und 20 Folgen sind beim Karussell Verlag erschienen. Was mir als Kind überhaupt nicht klar war und was ich erst bei der Recherche für diesen Podcast herausgefunden habe, ist, dass Arborex die Symbolfigur für die Aktion Rettet den Wald war unter der Schirmherrschaft des damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Barschel. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Hörspiele sollte dieser Rettet den Wald-Aktion zugutekommen. Bei dem Geheimbund Kim handelt es sich um eine 3-köpfige Kinderbande, die sich, so wie bei TKKG, aus den Initialen ihrer Vornamen zusammensetzt, Carsten, Ingo, Monika. Ihr gemeinsames Interesse ist der Umweltschutz, ihr Motto tu was, tu was, tu was. Und das äußert sich darin, dass sie in ihrer Freizeit gerne irgendwelche Umweltschutzaktionen durchführen, zum Beispiel einfach mal in den Wald gehen und den Müll, der da rumliegt, aufsammeln oder eine Informationsveranstaltung vor dem Baumarkt, dass man doch bitte formaldehydfreie Spanplatten kaufen soll. Sie überzeugen ihre Familie unter anderem davon, dass es keine gute Idee ist, sich zu Weihnachten eine Pelzjacke zu wünschen. Man könnte doch auch mit Wolljacken, da bräuchte man keine Tiere für töten und so weiter. Entsprechend haben dann die meisten Fälle, die Kim bearbeitet, auch mit Umweltschutz zu tun. Insofern haben wir es hier jetzt wieder mit einer eher atypischen Folge zu tun. Zur Unterstützung haben Kim an ihrer Seite auf der einen Seite Tuko, die sprechende Taube, die eigentlich sehr gewitzt rüberkommt, obwohl sie ständig gemaßregelt wird, dass sie ja so eine schlechte Schulbildung hat. Ich glaube, Tuko soll die Identifikationsfigur für die kleinen Kinder sein. Man erklärt ihr gerne mal irgendwelche Fremdwörter oder irgendwelche Zusammenhänge, sodass natürlich auch der Hörer entsprechend belehrt werden kann. Und auf der anderen Seite ist da noch der väterliche, großväterliche, ur-ur-ur-großväterliche Freund Arborex. Arborex ist eine Eiche, die über 1500 Jahre alt ist und auch sprechen kann. Und Arborex schöpft in jeder Folge aus seinem reichen Gedächtnis und erzählt irgendwelche Storys, die vor langer, langer Zeit passiert sind und mehr oder weniger mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Dann gibt es noch Bruder Martin als sozusagen Mittelsmann, der sowohl mit Arborex kommunizieren kann, als auch den Kindern als Unterstützung dient, falls sie mal mit irgendwelchen anderen Erwachsenen zu tun haben, die Kinder nicht ernst nehmen sollten. Zum Setting, es spielt auf jeden Fall in Norddeutschland, so richtig kommt es nicht raus, wo genau. Ich würde mal tippen, irgendwo in der Nähe von Hamburg oder Lübeck. Arborex erzählt, dass er in seiner Jugend noch die Angelsachsen erlebt hat. Es ist von einem großen Hafen die Rede, eine große Hansestadt ist in der Nähe und irgendwo in der Nähe muss es auch ein Dorf namens Berlin geben und das gibt es in Schleswig-Holstein. Arborex steht allein auf weiter Flur auf einer Anhöhe, von seinem Standort aus hat man einen wunderschönen Blick unter anderem ins Mühlbachtal. Die Serie verzichtet auf einen Erzähler, dafür tauchen in der Sprecherliste aber einige illustre Namen auf. So wird zum Beispiel Arborex von Dieter Thomas Heck gesprochen, dem Mr. Hitparade. Ingo wird vertont von Jens Wawrycek, den man als Peter Shaw aus den 3 Fragezeichen kennt. Auch Monika könnte man schon mal gehört haben, Alexandra Dörck, die auch in den Funkfüchsen die Claudia spricht. Und nicht im Stammcast, aber zumindest in dieser Folge hören wir auch Harald Pages, den man als Onkel Quentin von den 5 Freunden kennt.
Die heutige Episode Das Geheimversteck ist Folge 3 der Reihe, 1985 erschienen und dauert etwa 56 Minuten. Was ich ungewöhnlich fand ist, im Inlet ist angegeben, auf die Sekunde genau, wie lang jede der beiden Seiten dauert und auch wie lang das Start- und das Endlied sind.
Mit ein bisschen Hin- und Herspulen gab es also 3 Minuten mit Singspaß für mich.
Auf dem Titelbild sehen wir den Geheimbund und Bruder Martin, wie sie vor einer aufgeschlagenen Chronik knien. Aborex ist im Hintergrund zu sehen. Ich fand, dass Aborex recht jung aussieht, also gar nicht so, wie ich mir eine 1500-jährige Eiche vorgestellt habe. Die Szene, die im Titelbild beschrieben ist, kommt so auch in der Kassette vor. Der Klappentext ist in Frageform gehalten. Es wird also darüber gesprochen, wo das Gewehr herkommt, das gefunden wird, wie man denn einen so schweren Stein ganz einfach bewegen kann. Und etwas übertrieben dargestellt wird die Wichtigkeit des Geheimbunds, der nämlich angeblich eine jahrhundertealte Verschwörung aufdeckt. Der Handlungszeitraum ist nur in etwa einzugrenzen. Es ist höchstwahrscheinlich weniger als eine Woche, beginnt an einem Werktag und endet an einem Samstag im Grabgewölbe. Insgesamt gibt es 8 Szenen. Die hier auf eine für mich auch neue Art getrennt sind, denn es gibt ja keinen Erzähler, es gibt auch keine Musik zwischen den Szenen, sondern die Szenen enden und beginnen immer mit Hintergrundgeräuschen, Vogelgezwitscher oder Kirchturmläuten. Und die Geräusche werden am Ende einer Szene leiser und am Anfang einer Szene lauter.
Die Handlung startet bei Aborex. Es ist Herbst, er hängt mal wieder seinen Gedanken nach und ist etwas melancholisch drauf, weil seine Blätter fallen und er einfach in herbstlicher Stimmung ist. Dann kommt Tuko angeflattert, ist total aufgedreht und will ihm unbedingt was Tolles erzählen. Nachdem Aborex aus seinen Gedanken aufgeschreckt ist, möchte er aber erstmal einen kleinen Hausputz machen, bevor Tuko erzählen darf. Er hat nämlich gemerkt, dass seine Blätter eben auch überall in der Gegend rumliegen. Und mit Hilfe eines großen Windstoßes sammelt er die Blätter ein und weht sie alle auf einen Haufen, sodass es danach wieder schön ordentlich und sauber ist. Dann lädt er Tuko ein, sich auf den frisch geputzten Boden zu setzen, was sie aber ablehnt mit dem Hinweis, auf dem Boden kann ich doch gar nicht sitzen, da müsste ich stehen.
Das ist ein sehr unscheinbarer Satz, in dem aber recht viel biologisches Wissen steckt. Vögel schlafen normalerweise auf Ästen oder auf Stromleitungen. Und damit sie nicht die ganze Nacht Kraft aufwenden müssen, um ihre Krallen zu schließen, damit sie nicht runterfallen, hat die Natur so eingerichtet, dass dieser Krallenschluss passiv erfolgt. Wenn ein Vogel sich absenkt, also der Körperschwerpunkt unter das Knie kommt, greift der sogenannte Greifreflex und die Vögel können ohne Kraftaufwand sitzen. Wenn Tuko das jetzt hier auch machen würde und sie sich nicht mit ihrem Hintern auf den Boden setzen könnte, dann müsste sie ja die ganze Zeit auf geschlossenen Krallen balancieren, was ich mir als Vogel dann doch sehr wackelig vorstelle.
Ob Tuko jetzt tatsächlich auf dem Boden stehen bleibt oder sich auf den nächstbesten Ast von Aborex setzt, werden wir nicht erfahren. Aber auf jeden Fall erzählt sie jetzt von Anfang an, was heute Morgen passiert ist. Getreu dem Kim-Motto tu was, tu was, tu was, hat Tuko nämlich heute auch was für den Umweltschutz getan und hat in der Allee, die zum Schloss führt, aufgeräumt. Da lagen nämlich leere Pappbecher rum und Plastiktüten und lauter Müll, den irgendwelche Leute einfach in die Gegend pfeffern. Und den hat sie zum Mülleimer geflogen. Nachdem sie da so schön aufgeräumt hatte, wollte sie sich dann eine Belohnung gönnen und hat in der Schlossallee aufgeschichteten Laubhaufen nach ein paar Leckerbissen gesucht. Und dabei ist sie in einem dieser Laubhaufen auf was Hartes gestoßen und hat gemerkt, da liegt ein altes Gewehr. Da wundert sich Aborex jetzt allerdings auch. Ein altes Gewehr? Wo kommt das denn her? Aber naja, so oder so, das ist eine Fundsache und die darf man nicht einfach behalten. Die muss man zum Fundamt bringen. Was Tuko kommentiert mit abgeben? Schade. Zum Fundamt? Noch schade. Die beiden stellen fest, dass sie beide natürlich da jetzt nicht weiter tätig werden können. Sie können ja schließlich nur mit sehr wenigen Menschen kommunizieren. Also brauchen sie einen Mittelsmann und beschließen, Tuko soll jetzt erstmal ins Kloster fliegen und Bruder Martin Bescheid sagen, damit der sich um das Weitere kümmern kann.
In der nächsten Szene sind wir jetzt bei Bruder Martin und Ingo, die an besagtem Laubhaufen sind. Sie holen das Gewehr heraus und stellen fest, dass es sehr schwer ist, denn es besteht aus kompaktem Eisen. Ingo hat ein solches oder ein ähnliches Gewehr schon im Schloss gesehen. Dort gibt es eine ganze Gewehrsammlung. Und er vermutet, vielleicht kommt es auch daher. Allerdings ist dieses Gewehr verdreckt und auch verrostet. Und die Gewehre im Schloss sind alle blank geputzt. Trotzdem tragen Ingo und Martin das Gewehr jetzt etwas näher ans Schloss heran, denn sie möchten den Schlosskastellan befragen, ob er vielleicht eine Ahnung hat, wie dieses Gewehr auf das Gebiet des Schlosses kommt. Tuko soll klingeln, denn das kann sie mit ihrem Schnabel. Und damit Bruder Martin nicht mit einem Gewehr in der Hand vor einer offenen Tür steht und den Gastgeber verschreckt, verstecken sie das Gewehr jetzt unter einer Plane in einem, ich vermute mal, anderen Laubhaufen. Ganz interessant hier ein Wortspiel. Bruder Martin meint, sie wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen. Tuko, aufgedreht, übersetzt das dann nicht mit dem Portal ins Schloss. Ich kannte dieses Stilmittel auch schon von zum Beispiel Periroden, bei denen ganz gerne mal, wenn von Aliens die Rede ist, auch Sprichworte umgeändert werden. Da ist dann zum Beispiel nicht die Rede von jemanden in die Finger kriegen, sondern jemanden in die Greiftentakel bekommen. Das scheint also weit verbreitet zu sein.
Ja, das Stilmittel kenne ich zum Beispiel auch aus Harry Potter, wo es dann nicht mehr heißt, man muss in den sauren Apfel beißen, sondern in den bitteren Kürbis. Oder das Kind ist schon in den Kessel gefallen. Also irgendwelche Sprichwörter ein bisschen verdrehen, scheint nichts Ungewöhnliches zu sein.
Die Tür öffnet sich und die Frau des Kastellans tritt auf. Bruder Martin stellt Ingo und sich vor, sagt, dass er etwas bringen möchte und zeigt dann das Gewehr. Die Frau Kastellan ist sich auch sicher, dass dieses Gewehr nicht aus dem Schloss kommen kann, aber ihr Mann würde gleich kommen, vielleicht weiß er mehr. Der Kastellan kommt dann und bemerkt lehmige Erdklumpen, die recht frisch sind am Gewehr, und schließt daraus, dass das Gewehr erst vor kurzem ausgegraben worden sein muss. Er geht es auch etwas klassifizieren, es ist eine sogenannte Handbüchse, und er glaubt, dass es etwa um 1500 herum hergestellt worden ist. Das Thema Gewehr und Kinderkassette fand ich beim ersten Hören sehr ungewöhnlich. Wir haben ja schon erfahren, dass es eine Handbüchse ist. Auf dem Klappentext steht auch das Wort Zündnadelgewehr. Später ist die Rede von Musketen mit Luntenschloss. Das sind alles Worte, die ich als Kind nicht kannte und auch als Erwachsener nicht. Ich kenne es bei Kinderserien eigentlich so, dass der Bankräuber eine Pistole hat, aber da wird meist nicht gesagt, welches Fabrikat es ist. Ist das in Arborex normal, dass ein Thema total speziell mit Fachbegriffen beschrieben wird?
Es ist schon so, dass man einige spezielle Fakten zu bestimmten Themengebieten erhalten kann. In der Regel hat das mehr mit Umwelt und Umweltschutz zu tun. Aber es gibt immer wieder so ein paar Allgemeinbildungssnippets, die man aufschnappen kann. Meine Schwester zum Beispiel hat mir auch erzählt, dass sie manchmal erstaunt war über irgendwelche Wissensbröckchen, die ihr Sohn so aufgeschnappt hatte. Und dann hat er gemeint, ja, habe ich von Arborex. Zum Beispiel erfährt man in einer anderen Folge, dass Schiffsladungen nicht ausgeladen werden, sondern gelöscht.
Bruder Martin erzählt dann, dass sie das Gewehr im Laub gefunden haben. Allerdings wird etwas übertrieben dargestellt, dass nicht sie es gefunden haben, sondern ein ihnen Bekannter, dessen Namen sie hier aber nicht nennen wollen. Sie machen also natürlich ein Geheimnis drum, sie können ja schlecht davon reden, dass eine sprechende Taube es gefunden hat. Der Kastellan denkt dann, nun gut, ein Gewehr im Laub, die einzigen Leute, die hier auf dem Schloss etwas mit Laub zu tun haben, sind unsere Gärtner. Es werden hier also für den Hörer die ersten Verdächtigen präsentiert. Ingo kommt in der Szene etwas tollpatschig rüber, denn zum einen spricht er mit Tuko, während der Kastellan da ist, sodass der sich etwas wundert. Dann redet er auch davon, dass sie ihm das Gewehr nicht überlassen können, weil sie zuerst mit ihrem Meister reden müssen. Der Kastellan meint dann, es wäre ein Waffenmeister und er würde diesen Mann gerne mal kennenlernen. Und Ingo platzt dann raus, aber er ist doch gar kein Mann, er ist. Und in dem Moment fliegt Tuko, ganz gewitzt, ein Ablenkungsmanöver, sodass der Kastellan seinen Gedanken vergisst. Der Kastellan gerät ins Schwärmen über das Gewehr, denn er hätte es gerne für seine Sammlung. Wenn sie es also irgendwann verkaufen wollen, dann sollen sie sich doch bitte an ihn wenden. Nachdem das Gewehr nun auch nicht aufs Schloss gehört, nehmen Ingo und Bruder Martin es wieder mit.
Der nächste Schritt ist jetzt wie immer, wir beraten uns erstmal mit Arborex. Also gehen Ingo und Bruder Martin erstmal dorthin. Arborex kramt in seinem Gedächtnis und findet tatsächlich eine Geschichte, die zu diesem Fall passen könnte und beginnt zu erzählen. Und Dieter Thomas Heck macht es richtig gut in seiner Erzählerstimme. So, ja, es war damals eine dunkle Gewitternacht. Ja, ich erinnere mich noch ganz deutlich. Folgendes ist passiert. Und er erzählt, dass zu der Zeit, als der Markgraf Rüdiger regierte, was nun leider keine historische Figur ist. Das heißt, wir können das über diese Informationen leider nicht einordnen. Aber Aborex erzählt, es waren gefährliche Zeiten. Rüdiger, der Schwächere, konnte seine Regierungsgeschäfte irgendwie nicht so wirklich durchsetzen. Und es zogen marodierende Banden durchs Land und man war seines Lebens nicht mehr sicher. Und während Aborex so erzählt, blendet das Ganze über in eine Rückblende, was man dadurch bemerkt, dass die Sprecher sich im Folgenden einer recht altertümlichen Sprache befleißigen. Und damit ist natürlich angezeigt, dass wir jetzt einige Jahrhunderte zurückgeblendet haben. Wir befinden uns also jetzt in dieser dunklen Gewitternacht vor mehreren hundert Jahren. Und drei Leute kommen an und wollen sich bei Aborex unterstellen in diesem Gewitter und diesem Regen. Einer äußert dann tatsächlich auch die Befürchtung, na, wenn es hier nur nicht einschlägt in die Eiche, was durchaus verständlich ist, denn Aborex steht ja allein auf weiter Flur und auch noch auf einem Hügel. Es fällt dann auch noch der Spruch, vor den Eichen sollst du weichen, der im Folgenden aber einfach wieder übergangen wird, weil die drei sich doch lieber unterstellen. Zu dieser Bauernregel, die im vollen Wortlaut ja vor den Eichen sollst du weichen und die Buchen sollst du suchen lautet, habe ich ein bisschen was recherchiert. Der Volksglaube, dass Buchen zum Unterstellen geeigneter wären als Eichen, stimmt so nicht. Das kommt möglicherweise daher, dass Eichen gerne mal alleine stehen, während Buchen eher in Gruppen stehen. Und vor allem kommt es daher, dass eine Buche eher eine glatte Rinde hat, was dazu führt, dass, falls der Blitz einschlägt, der an der nassen Rinde gerne mal oberflächlich abgeleitet wird, sodass selbst nach einem Blitzschlag die Buche scheinbar unversehrt weiter da steht, während bei einer Eiche, wenn dort der Blitz einschlägt und diese buckelige Rinde das Ganze nicht schön oberflächlich ableiten kann, die Eiche danach vom Blitz gespalten ist oder sonst wie äußerlich beschädigt. Trotzdem gilt natürlich, dass jeder Baum, der eine einsame Erhöhung in der Landschaft darstellt, ein bevorzugtes Ziel für Blitzeinschläge ist. Das heißt, unter einem Baum sich unterstellen, erst recht auf einer Anhöhe, ist nie eine gute Idee, egal welche Art Baum das ist. Trotzdem bleiben die drei erstmal unter Aborex stehen, denn sie haben sich hier verabredet, um sich mit dem Steinmetz zu treffen. Wir erfahren aus dem Gespräch, dass die drei Verschwörer sind und gerade 8 Gewehre erbeutet haben von einem nicht näher definierten Posten und diese Gewehre dazu benutzen wollen, den Vater von Katrin, eine der drei Verschwörer, aus der Haft auf der Raubritterburg zu befreien, da sie der Meinung sind, dass er da sowieso unschuldig sitzt und das Ganze ein willkürlicher Akt war. Der Steinmetz hat ihnen nun versprochen, dass er ein Geheimversteck kennt, wo sie ihre Waffen kurzfristig lagern können. Und macht einige Andeutungen, dass er morgen den Gedenkstein setzen muss für die gerade verstorbene Tochter Roswitha des Markgrafen Rüdiger. Und in der Gruft bzw. hinter dieser Gedenkplatte hat er ein Geheimversteck eingerichtet. Und zu diesem Geheimversteck kann man gelangen, wenn man den Trick kennt, wie sich ein tonnenschwerer Granitstein leicht drehen lässt. Die drei Verschwörer können aus seinen Andeutungen jetzt auch nicht so ganz schlau werden, sodass der Steinmetz beschließt, naja, das Gewitter verzieht sich gerade, kommt einfach mit, ich zeig euch, was ich meine. Und das Ganze fadet so aus, sodass Aborex auch die Erklärung des Geheimnisses nicht mehr so ganz mitbekommen kann. Durch die Geräuschkulisse werden wir jetzt wieder in die Gegenwart geleitet. Und Aborex sagt, naja, das ist alles, was ich in dieser Gewitternacht mitbekommen habe. Ich bin mir aber sicher, dass die vier im Anschluss jetzt zum Schloss gegangen sind und die Gewehre dort versteckt haben. Und aus diesem Arsenal wird wahrscheinlich das Gewehr, das Tuko hier gefunden hat, auch stammen. Was Bruder Martin dann wiederum bezweifelt, denn das Gewehr, das sie gefunden haben, hatte ja diese frischen Lehmklumpen. Das heißt, es wurde irgendwo ausgegraben und lag nicht in einer Steingruft. Bei dem Stichwort Ausgrabung erinnert sich Aborex dann allerdings daran, dass Monika doch einen Onkel hat, der Archäologe ist. Und das wäre doch jetzt die Gelegenheit, einen Experten zu Rate zu ziehen, der da möglicherweise Licht ins Dunkel bringen könnte.
Die nächste Szene ist recht kurz. Es wird umgeblendet. Wir sind wieder im Schlosspark mit den beiden Gärtnern Bodo und Ernst. Diese fahren nach Feierabend mit dem Trecker noch die Schlossallee lang. Weil sie sind die beiden, die das Gewehr in dem Laubhaufen versteckt haben. Dann wenden sie einen ganz tollen Trick an, nämlich der Gärtner fährt mit dem Auto weiter als der Laubhaufen, in dem eigentlich das Gewehr liegt, und sagt, für den Fall, dass ihn jemand beobachtet. Ich finde jetzt diesen Dreck relativ sinnlos, weil sie ja doch zurückgehen müssen und das Gewehr rausholen. Und ob da jetzt ein Auto steht oder nicht, ist ja völlig irrelevant. Wir erfahren, dass die beiden am Vormittag das Gewehr gefunden haben, als sie im Weinkeller gearbeitet hatten. Das heißt, das kommt wirklich nicht aus der Steingruft. Und sie haben es dann über den Schlosspark getragen, wurden aber beobachtet und mussten es deshalb schnell verstecken und haben halt das erstbeste Versteck genommen, was sie gefunden haben. Und das war halt der ominöse Laubhaufen. Beobachtet wurden sie von einer Person, die im weiteren Verlauf überhaupt keine Rolle spielt. Es ist nämlich ein Student im Schloss, der, wie sie sagen, Studien betreibt. Warum diese Person hier eingeführt wird, ist mir nicht ganz klar, weil als Hörer wissen wir ja schon, dass das Gewehr von Tucker gefunden wurde und von Bruder Martin weggebracht. Der Plan der zwei sieht vor, dass sie das Gewehr einem Hehler verkaufen, der ihnen wahrscheinlich 1000 Mark dafür zahlen würde. Und sie haben vor, wenn der Verkauf funktioniert, nochmal in den Keller zu gehen und weitere Gewehre zu suchen. Dann kommen sie an dem Laubhaufen an, beginnen darin rumzukramen, stellen aber recht schnell fest, das Gewehr ist weg. Und dann kommt ein für mich sehr abrupter Gesinnungswandel. Eine Minute vorher wollten sie noch unbedingt neue Gewehre und alles verkaufen. Und jetzt entscheiden sie sich aber um, vielleicht drückt sie jetzt das Gewissen. Und sie sagen, na gut, es war ein Gewehr, wir haben es gefunden, es war eine doofe Idee, lass es uns einfach vergessen. Und dann gehen sie weg.
In der nächsten Szene trifft sich zum ersten Mal der komplette Geheimbund, Kim, inklusive Bruder Martin und dem Archäologen Siegfried bei Arborex, denn das ist ja schließlich ihr offizieller Treffpunkt. Wir starten damit, dass Monika und ihr Onkel ankommen und Monika ihm erzählt, das hier ist unser Treffpunkt für unseren Geheimbund. Sie erzählt auch, der Geheimbund Kim setzt sich zusammen aus ihren Initialen, Carsten, Ingo, Monika, und das hier ist unser Arborex. Woraufhin Siegfried gleich sagt, Arborex, das ist hier also diese große Eiche. Ein alter Lateiner lässt sich doch kein X für ein U vormachen, Arbor heißt ja schließlich der Baum. Ja, das stimmt, und das X hat sich Carsten ausgedacht, damit es einfach geheimnisvoller klingt.
Ich habe das beim ersten Hören dann so verstanden, ich hatte nie Latein, aber ich dachte halt auch Abo und Rex, also Baum und König, und dachte, das wäre König der Bäume.
Dazu bräuchten wir dann aber noch ein zweites R, Arbor und Rex. Aber der König spielt hier offensichtlich keine Rolle. Meine Schwester hatte diese Assoziation allerdings auch, als ich ihr zum ersten Mal von Arborex erzählt hatte. Und sie hatte zu diesem Zeitpunkt schon Latein und meinte auch, Arbor, Baum, Rex, König, König der Bäume. Während Monika und Siegfried jetzt auf den Rest von Kim warten, passieren auch schon wieder magische Dinge. Siegfried möchte sich nicht auf eine der Wurzeln setzen, das ist ihm zu hart, also zaubert Arborex aus seinem Laub kurzerhand mal ein weiches Sitzkissen. Siegfried wundert sich zwar etwas darüber, aber geht da auch relativ schnell drüber weg.
Das ist mir beim ersten Hören auch aufgefallen, dass viele Erwachsene, wenn Arborex Magie betreibt, das Ganze so latent hinnehmen und gar nicht wirklich überrascht sind, dass hier Dinge passieren, die er ja sich als Wissenschaftler gar nicht erklären kann.
Ja, das ist auch relativ unkonsistent umgesetzt, wer mit Arborex kommunizieren kann. Der Geheimbund ist einmal, ja, wir sind ja der Geheimbund und alles ganz geheimnisvoll und heimlich. Und auf der anderen Seite erzählen sie dann aber jedem von ihrem Geheimbund. Und es ist tatsächlich auffällig, dass die Erwachsenen sich relativ wenig wundern, wenn Kim mit Tuko reden oder auch mit Arborex und da irgendwelche magischen Dinge passieren. Aber vermutlich liegt es einfach an der Ausstrahlung von Arborex, dass er über irgendwelche Suggestionsfähigkeiten die Leute besänftigen kann. Carsten, Ingo und Martin tauchen nun auf und Bruder Martin hat tatsächlich aus dem Kloster die alte Chronik mitgebracht, weil er dort nachgeschlagen hat und die Geschichte, die Arborex erzählt hat, mehr oder weniger bestätigt findet. Da die Chronik natürlich ein uraltes und sehr schweres Buch ist, braucht Bruder Martin eigentlich eine Unterlage dafür. Dieses Stichwort nimmt Arborex gerne auf und er fährt eine Wurzel oder einen Ast aus, sodass Bruder Martin nun ein stilechtes Lesepult aus massiver Eiche hat, auf dem er die Chronik bequem ablegen kann. Das ist jetzt die Szene, die auch auf dem Titelbild dargestellt wird. Im Folgenden paraphrasiert Bruder Martin nun, was in der Chronik steht, denn diese ist natürlich auf Latein abgefasst. Er zitiert aus der Chronik, dass im Jahre 1538, damit haben wir jetzt tatsächlich die genaue zeitliche Verankerung, Roswitha, die jüngste Tochter des Markgrafen Rüdiger, im zarten Alter von 14 Jahren verstorben ist. Außerdem ist von drei Aufsässigen die Rede und von einem Steinmetz, die Gewehre gestohlen hatten. Alle vier wurden gefasst, haben aber, bevor sie hingerichtet wurden, kein Geständnis mehr abgelegt, was mit diesen Gewehren passiert ist oder wo sie die versteckt hätten. Dass die vier einfach so hingerichtet wurden und damals oft kurzer Prozess oder auch gar keiner gemacht wurde, kommentiert Carsten lapidar mit: Ich sag's ja, finsterstes Mittelalter. Was jetzt auch wieder nicht so ganz stimmt. Je nach Definition endet das Mittelalter Mitte des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man es verankern will, mit der Erfindung des Buchdrucks oder mit der Entdeckung Amerikas. Jedenfalls 1538 ist das Mittelalter eigentlich schon rum, aber das ist hier jetzt vernachlässigbar. Nachdem nun die Geschichte von Aborex durch die Chronik mehr oder weniger bestätigt wurde, verdichten sich ja die Hinweise, dass man in der Gruft von Roswitha mal nachschauen sollte, ob da tatsächlich diese Gewehre noch zu finden sind. Siegfried soll also in dieser Gruft mal sich umschauen und sehen, ob er dieses Geheimversteck entdecken kann. Da er aber Professor an der Universität ist und morgen den ganzen Tag Vorlesungen hat, verabredet man sich fürs Wochenende. Bis dahin wird auch Bruder Martin dem Kastellan Bescheid gesagt haben. Schließlich wollen sie ja in seinem Grabgewölbe graben oder was immer veranstalten. Und bis dahin wollen sie auch das Gewehr dem Kastellan wieder zurückbringen, weil der wahrscheinlich mehr damit anfangen kann als Bruder Martin im Kloster.
In der nächsten Szene gibt es wieder einen Ortswechsel. Wir befinden uns auf dem Schloss im Büro des Kastellans und die beiden Gärtner Bodo und Ernst kommen rein. Sie haben ja jetzt ein schlechtes Gewissen. Und sie wollen den Kastellanen, so sehe ich die Szene, um Verzeihung bitten, dass sie ein Gewehr gefunden haben und es einfach heimlich mitgehen lassen wollten. Sie sagen jetzt nicht speziell, dass sie es verkaufen wollen, aber das dürfte dem Kastellan auch klar gewesen sein. Der Kastellan hat mittlerweile das Gewehr von Bruder Martin schon bekommen. Er zeigt es dann den Gärtnern, die ihm erstmal verdutzt sind, und vergibt ihn dann. Er sagt, glaube ich, Schwamm drüber. In gewisser Weise ist der Kastellan den Gärtnern aber auch dankbar. Denn, wie sie erzählen, haben sie im Weinkeller eine Rinne für Wasser anlegen wollen. Der Boden ist lehmig und sehr hart, sie mussten also mit Hacker arbeiten und haben recht oberflächlich dann dieses Gewehr gefunden und, wie speziell nachgefragt wird, nicht im Grabgewölbe. Das heißt, der Hörer bekommt hier jetzt auch schon die Information, das muss irgendwie ein anderes Gewehr sein, was vielleicht gar nichts mit dem eigentlichen Geheimnis, das Aborex belauscht hat, zu tun hat. Der Kastellan war einverstanden mit dem Plan des Geheimbunds und Bruder Martin. Das heißt, am Samstag wird ein archäologisches Ereignis starten im Schloss. Der Kastellan kommt hier rüber, dass er sehr aufgeregt ist und das wird eine Sternstunde für sein Schloss werden. Und er lädt die Gärtner ein, daran teilzuhaben, weil es geht ja um einen tonnenschweren Granitstein. Möglicherweise brauchen wir dann Männer, die anpacken können. Und da sind die Gärtner dann wieder zufrieden, weil anpacken können sie. Und das Ganze auch unter wissenschaftlicher Leitung, das wäre doch mal was anderes. Zur nächsten Szene hin gibt es nun einen Zeitsprung. Wir befinden uns an besagtem Samstag im Grabgewölbe. Und das Grabgewölbe ist ziemlich voll, denn es befinden sich der gesamte Geheimbund da, der Kastellan, die beiden Gärtner, Bruder Martin und Onkel Siegfried. Die Geräuschkulisse in der gesamten Szene ist sehr gut. Es werden später Steine geschoben, Fledermäuse fliegen aufgeregt umher. Und auch das Abklopfen der Steine, dass man mal einen Hohlraum hört oder nicht, ist sehr gut umgesetzt. Sie stehen vor dem Gedenkstein, er hat riesige Abmessungen und sie schätzen das Gewicht auf etwa 4 Tonnen. Die Zahl kommt aber aus dem Nichts, weil sie sehen ja nur die Vorderseite und können gar nicht abschätzen, wie dick jetzt der Stein eigentlich wirklich ist. Die einzelnen Personen hier haben jetzt recht definierte Funktionen. Monika ist dafür zuständig, dem Hörer zu vermitteln, dass es recht unheimlich ist. Sie hat oftmals Angst vor den Fledermäusen, erschrickt sich auch vor Schatten, die durch eine Taschenlampe an die Wand geworfen werden. Die beiden Gärtner werden jetzt auch nicht gebraucht, um irgendwas zu bewegen, sondern sie sind auch mehr ängstlich und versuchen ihre Furcht zu überspielen mit recht flachen Witzen, bis sie vom Kastellan gemaßregelt werden. Der Kastellan ist aufgeregt, er denkt ja die ganze Zeit drüber nach, dass es ein ganz tolles Ereignis für sein Schloss sein wird, wenn man jetzt wirklich ein Geheimversteck mit Gewehren findet. Carsten und Ingo sind hier Handlanger, die Gerätschaften dem Professor reichen müssen oder mit Kreide ein paar Striche auf die Wand malen. Die eigentliche Arbeit wird aber von Onkel Siegfried durchgeführt. Der Professor klopft die Wand ab, bis er Hohlräume hört oder auch nicht. Er markiert gewisse Stellen und sagt dem Hörer als Zitat, es geht alles nur über die Diagonalpunkte und die Hebelwirkung. Und diese Dinge waren schon in grauer Vorzeit bekannt. Römerpaläste oder Kirchenbauten wurden alle mit diesen nicht elektrischen Hilfsmitteln hochgezogen. Er sucht dann eine sehr feine Rille und in der Nähe kann er dann sein Stemmeisen ansetzen, leichten Druck ausüben und dieser tonnenschwere Granitstein bewegt sich wie von Geisterhand. Die Erklärung von Onkel Siegfried über den Diagonalpunkt ist nun recht kryptisch gehalten. Wir haben uns deshalb selber mal hingesetzt, ein Gedankenexperiment durchgeführt und das Ganze mit Keksschachteln überprüft, ob es auch geht. Und es ging. So wie wir es uns vorstellen, ist Folgendes. Man sieht eine Wand, beispielsweise eine Badezimmerwand, mit riesengroßen Kacheln. Und die sind so gut aneinander verfugt, dass man die Kachelbegrenzung an sich gar nicht sieht. Aber wenn wir uns eine Kachel vorstellen und dahinter einen riesigen Hohlraum haben, der so tief ist wie die Kachel breit, und dieser Hohlraum ist in zwei Kammern unterteilt, die durch eine senkrechte Steinmauer getrennt sind. Diese Steinmauer ist nun recht dünn und auch asymmetrisch, sodass beispielsweise die linke Kammer deutlich kleiner ist wie die rechte. Wenn wir jetzt an dem rechten oberen Diagonalpunkt stark drücken und ich vermute auch an dem linken unteren recht schwach, dann pressen wir zum einen die Granitplatte gegen diesen Drehsteg und durch den Hebel können wir recht leicht diesen tonnenschweren Stein drehen, denn das Einzige, was wir überwinden müssen, ist ja die Haftreibung, also quasi die Steinmörtel oder ähnliches, auf dem der Granitstein aufliegt. Die Fuge rechts und links muss etwas größer sein, da sich ja nicht die Steinbreite dreht, sondern die Diagonale aus der Ebene Breite und Tiefe. Und wenn man die 4 Tonnen nimmt, die im Hörspiel genannt sind, und die Dichte von Granit und einfach einmal willkürlich annimmt, man hätte eine 3 Meter auf 3 Meter Kachel, dann wäre die etwa 16 Zentimeter tief als Stein und das bräuchte dann eine Fuge von weniger als einem halben Zentimeter. Der Steinmetz hat in der Rückblende gesagt, dass es sehr fein verfugt ist. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass rechts und links ein halber Zentimeter Mörtel ist, damit der Stein halt nicht rausfällt, könnte man da vielleicht noch eine ganz dünne Granitplatte außen aufsetzen, sodass man nicht sieht, wo die Gedenkplatte und die Abblendung einander berühren. Und ich vermute, dass das die ominöse Steinrille ist, die Siegfried mit den Fingern gerade erfühlen kann.
Die Diagonalpunkte, die Onkel Siegfried durch Klopfen identifizieren will, würde ich dann also übersetzen als die Ecken dieser Kachel, die er drehen will, weil diese Wand so genial verfugt ist, dass man die Dimensionen dieser Steinplatte, also die Ränder, gar nicht sehen kann. Das heißt, die muss man erklopfen oder erfühlen. Man kann sich diese Grabplatte jetzt also im Prinzip wie eine Tür vorstellen. Nur, dass diese Tür nicht ganz am Rand an der Angel aufgehängt ist, sondern die Drehachse praktisch dieser gemauerte Steg in der Mitte ist, der diese beiden ungleich großen Kammern trennt. Und wenn man sich mal vorstellt, dass man eine Tür nur mit einem Finger bewegen wollen würde, dann ist es relativ einfach, wenn ich ganz außen, also in der Nähe der Klinke, drücke. Wenn ich jetzt allerdings mal nur 5 cm von der Angel entfernt auf das Türblatt drücke, dann wird es schon relativ schwierig, diese Tür zu bewegen. Und das ist der Hebel, der hier eine Rolle spielt.
Zurück in der Handlung. Ist nun also das Geheimversteck offen. Der schwere Granitstein steht fast senkrecht in seiner Höhlung. Nach einer kleinen Diskussion leuchtet Onkel Siegfried zuerst rein, denn schließlich soll ihm die Ehre zuteil werden, als erster die Gewehre zu sehen. Immerhin hat er auch die ganze Arbeit gemacht. Der Kastellan ist verzückt, denn es ist die von ihm erhoffte Sternstunde für sein Schloss. Und sie finden jetzt eine ganze Reihe von Gewehren, und zwar deutlich mehr als 8. Möglicherweise hat sich Arborex dann in besagter Gewitternacht verhört. Jetzt kommt Tuko kurz hereingeflogen und stößt mit dem Kopf überall an, sagt Schwindel, Schwindel. Carsten ist, wie ich finde, recht unfreundlich zu der Taube. Und sie sieht das Geheimversteck mit den Gewehren und will direkt wieder wegfliegen und das Arborex mitteilen. Mir war jetzt nicht ganz klar, warum die Taube jetzt da reinkommen muss, aber sie hat halt so eine Art Brieftaubenfunktion und überbringt immer Informationen. Nachdem die Kinder jetzt auch kurz mit der Taube geredet haben und der schwere Stein quasi mühelos bewegt werden konnte, halten es die Gärtner jetzt gar nicht mehr aus und sie verschwinden recht lautstark. Man hört da recht deutlich Schritte. Jetzt erhalten wir von dem Kastellan weitere Informationen. die schon bekannten Musketen mit Luntenschlössern und es gibt auch noch Radschlossbüchsen. Man kann also in dieser Folge wirklich recht viel über Gewehre lernen.
Und diese Typenbezeichnungen hatte in der Rückblende auch schon Katrin benutzt. Also scheint es doch so zu sein, dass diese Gewehre, die 1538 geklaut wurden, sich da in diesem Stein versteckt befinden.
Als sich dann alle umdrehen und Onkel Siegfried beglückwünschen wollen, merken sie, er ist weg und auch sein Werkzeugkasten ist weg. Und in dem Fall hat man jetzt keine Schritte gehört. Als ich die Kassette zum ersten Mal gehört hatte, hatte ich direkt den Eindruck, da muss irgendwie Magie im Spiel sein. Vielleicht hat Arborex Siegfried herausteleportiert oder Onkel Siegfried war gar nicht physikalisch vorhanden. Kommt Siegfried eigentlich nochmal vor und weiß er dann von dieser Begebenheit hier?
Onkel Siegfried kommt in einer späteren Folge nochmal vor. Er erinnert sich auch daran, dass sie eher damals die Gewehre gefunden haben. Warum er in dieser Folge jetzt so sang- und klanglos verschwindet, wird nie aufgelöst. Wahrscheinlich aus Bescheidenheit, weil er den Rummel jetzt gar nicht haben will.
Bruder Martin preist den Geheimbund Kim, der ja schon viele Dinge aufgedeckt hat und so auch dieses Geheimnis gelöst hat. Und dies könnte eigentlich eine Endszene sein, denn der Fall ist ja nun gelöst.
Da aber Arborex traditionell in dieser Reihe immer das letzte Wort haben will, gibt es noch eine weitere Szene, die mit diesem Fall allenfalls lose zu tun hat. Ich hätte es ja besser gefunden, wenn sich Kim jetzt nochmal bei Arborex getroffen hätte und den Fall nochmal zu Ende besprochen oder Arborex nochmal erzählt hätte, dass Onkel Siegfried das Geheimversteck tatsächlich gefunden hat. Aber diese Funktion hat wohl Tuco schon erfüllt, ohne dass wir davon erfahren, sodass wir in der letzten Szene jetzt nur noch Arborex und Tuco treffen. Welcher zeitliche Bezug besteht, ist auch nicht wirklich eindeutig auszumachen. Es ist wohl am nächsten Tag oder einige Tage später. Tuco erzählt Arborex, dass sie mal wieder aufgeräumt hat und diesmal hat sie keine Pappbecher oder Plastiktüten gefunden, sondern Glasscherben von einer zerdepperten Limoflasche. Und sie sagt, dass sie die Gefahr jetzt erstmal beseitigt hat. Und Arborex nimmt das auf, Gefahr, Verletzungsgefahr, Schnittgefahr. Ja, aber nicht nur, es gibt ja auch noch da die Brandgefahr, denn Glasscherben können als Brennglas wirken und einen Waldbrand verursachen. Und das nehmen wir jetzt als Aufhänger für einen Teaser. Ach ja, sagt Arborex, Waldbrand, da fällt mir noch meine Geschichte ein. Und Tuco gleich so begeistert, ja, erzähl. Und dann kommen die traditionellen Schlussworte von Arborex, die eigentlich jede Folge beschließen. Nein, das ist eine andere Geschichte. Und die erzählen wir ein andermal. Und das erinnert mich ein bisschen so an Löwenzahn. Jetzt sind wir hier am Ende und nun bitte abschalten.
Dann kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war hier fallrelevant? Tuco hat ja das Gewehr gefunden und damit den Fall überhaupt erst ermöglicht. Arborex war in gewisser Weise fallrelevant mit seiner, so wie ich jetzt verstanden habe, üblichen Funktion, dass er sehr viel weiß und sehr viele Ereignisse im Umfeld einordnen kann. Und er gibt ja dann den Hinweis auf die Verschwörer, den wir aber durchaus eventuell auch hätten ohne Arborex finden können, denn der Kastellan hat das Gewehr ja auf um 1500 geschätzt.
Und aufgrund dieser ungefähren Datierung um 1500 hätte Bruder Martin dann auf Verdacht mal in der Chronik blättern können und wäre dann ebenfalls auf die Geschichte von Roswitha und den Verschwörern gestoßen.
Der Geheimbund selbst, den fand ich persönlich jetzt recht unscheinbar hier, denn Carsten und Ingo haben eigentlich nur Handlangerfunktionen gemacht und überhaupt nichts aufgedeckt. Und Monika kannte den Onkel, der Archäologe ist, aber hat auch nichts aktiv getan. Ginge das heute noch? Ich denke, Schätze in alten Schlössern finden, das wird auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch möglich sein. Vielleicht könnte man sich sogar mal überlegen, das Ganze systematisch durchzuführen. Ich denke, so viele alte Gemäuer wird es jetzt auch nicht geben, die man schon kennt. Man könnte beispielsweise sich die Baupläne besorgen und alle Zimmer abmessen, um zu sehen, gibt es irgendwo besonders dicke Wände oder gibt es vielleicht sogar ein vergessenes Zimmer. Wenn man ganz technisch herangehen will, dann wäre es auch möglich, mit einem Roboter einfach systematisch alle Wände abzuklopfen und zu überprüfen, hört es sich hohl an oder nicht. So hätte man hier das Geheimversteck durchaus finden können. Und darüber hinaus wäre es auch möglich, mit Metallsuchgeräten alle lehmigen Fußböden in Weinkellern abzufahren.
Welche Fragen sind offen geblieben? Dazu als erstes natürlich, wo kommt das Gewehr im Weinkeller her, das Bodo und Ernst ausgegraben haben? Es scheint ja von der Datierung oder vom Modell her zu den anderen aus der Gruft zu passen, hat aber offenbar mit denen doch nichts zu tun, weil es ja an einem völlig anderen Ort versteckt ist. Möglicherweise haben die Verschwörer es unterwegs verloren, aber dann wird es sich ja nicht von alleine im Keller eingegraben haben. Das andere ist, wie haben sich diese 8 Gewehre, von denen Aborex gehört hat, auf dem Weg zwischen Aborex und dem Geheimversteck vermehrt? Denn Onkel Siegfried hat ja nun 24 Gewehre gefunden und dazu auch noch Pistolen. Möglicherweise sind diese 8 Gewehre, von denen die Rede war, nur die Beute aus dem letzten Überfall und die Verschwörer hatten vorher schon irgendwo welche erbeutet, irgendwo anders versteckt und die jetzt alle zusammengerafft, um sie in einem sicheren Versteck zu verstauen. Die nächste Frage wäre gewesen, wie lange wollten sie sie da lagern? Denn so wie wir das jetzt vorhin ausgeführt haben mit dieser Steinplatte und dem Hebelgesetz, kann man dieses Geheimversteck zwar relativ leicht öffnen, nur wie man das dann wieder geschlossen kriegt, also wenn diese Tür einmal mit Hebelwirkung senkrecht steht, um sie wieder zurückzukriegen, also das Geheimversteck zu schließen, muss man natürlich gegen diesen Hebel arbeiten. Das heißt, man muss mit dem kleineren Hebel diesen Stein bewegen und dazu braucht man schon sehr viel Kraft.
Und was bei solchen Funden natürlich auch immer die Frage ist, aber das haben wir ja schon in unserem Podcast über 5 Freunde und das Burgverlies angesprochen, wem gehören die Gewehre? Ich vermute mal, sie werden wohl als archäologischer Fund eingestuft und gehören damit in Deutschland dem Staat. Aber ich glaube, dass der Staat sie dann doch dem Kastellan zur Verfügung stellt und dann kann er endlich seine archäologische Sensation präsentieren.
Kommen wir zum Fazit. Die Serie ist, wie ich finde, ziemlich lehrreich und gelegentlich scheint dieser pädagogische Anspruch auch ein wenig durch. Trotzdem kann man einige Fakten auch einfach im Vorbeigehen mitnehmen, ohne dass man merkt, dass man hier jetzt belehrt wird. Die Fakten sind in aller Regel gut recherchiert. Die Ausnahme mit dem finstersten Mittelalter lassen wir jetzt mal beiseite. Was ich allerdings wirklich fast gefährlich finde, ist diese Sache mit dem Gewitter. In dieser Folge wird ja nur kurz angerissen, vor den Eichen sollst du weichen und dann wird es so weggewischt. Das Ganze kommt allerdings in der ersten Folge, als der Geheimbund Kim gegründet wird, schon mal vor, dass sich nämlich auch die Kinder in einem Gewitter unter Aborex unterstellen. Auch da wird kurz angerissen, vor den Eichen sollst du weichen und die Buchen sollst du suchen. Das wird abgetan mit uralter Schnickschnack, aber weiter wird es eben nicht ausgeführt. Und im Folgenden sagen die Kinder, aber dieser Baum steht ja schon seit Ewigkeiten hier, der ist nie vom Blitz getroffen worden. Außerdem fühlen wir uns hier total geborgen, wird schon okay sein. Und diese Aussage finde ich eben gefährlich. Da hätte man durchaus auch noch sagen können, dieses Gefühl von Geborgenheit hat mit Aborex Ausstrahlung zu tun. Seine magischen Kräfte mögen ihn vor Blitzschlag schützen, aber jeder x-beliebige Baum sollte im Gewitter tatsächlich gemieden werden. Diese Aussage hätte ich mir von Aborex oder von irgendwem tatsächlich gewünscht. Ansonsten ist mir immer noch ein bisschen unklar, wer eigentlich die Zielgruppe dieser Serie ist. Ist es so wie in anderen Jugendserien, dass die Hauptdarsteller immer etwas älter sind als die Zielgruppe? Wir erfahren in einer anderen Folge, dass Monika 14 ist, also ist dieses Hörspiel irgendwie für 12- bis 14-Jährige gedacht? Oder soll man sich doch eher mit Tuco identifizieren und mit dem, was Aborex Tuco manchmal an Belehrungen zuteil werden lässt, würde ich sagen, dass die Zielgruppe dann doch deutlich jünger ist. Ich kann jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, in welchem Alter ich das Ganze gehört habe, aber ich glaube, es war doch eher so Grundschulalter. Also gehe ich davon aus, dass die Zielgruppe doch eher möglicherweise 8- bis 10-Jährige oder so sind. Wie in jeder Serie gibt es auch in dieser Folgen, die ich gut finde und andere, die ich weniger gut leiden kann. Diese Folge und ein paar andere finde ich immer noch gelungen und kann man sich gut anhören. Ich würde sagen, Daumen hoch auf etwa 11 Uhr.
Ich finde diese Geschichte sehr stringent erzählt und hatte beim Hören den Eindruck, dass der Regisseur sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, welche Informationen er dem Hörer in einzelnen Szenen näher bringen will. Die Geschichte fängt sehr schnell an. Tuco findet das Gewehr schon nach ein paar Minuten, sodass man direkt weiß, wo es hingeht. Die Geräuschkulisse, besonders in der letzten Szene, ist sehr lebendig dargestellt. Wie gesagt, das Steinerücken finde ich echt überzeugend. Vom Konzept her hat mich diese Folge auch an Peter Lustigs Löwenzahn erinnert. Ich hatte so den Eindruck, Kinder oder hier die Taube finden ein Geheimnis, gehen dann zu ihrem väterlichen Freund und der verteilt in gewisser Weise die Arbeit und setzt andere Erwachsene ein. Also Kinder finden ein Geheimnis und die Erwachsenen erklären ihnen dann die Welt. Als Erwachsener fand ich in dieser Folge durchaus interessant, das ganze Nachdenken über den Diagonalpunkt, das hat richtig Spaß gemacht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich die Kassette früher gehört. Als 8- bis 10-Jähriger würde ich sagen, ja, unvoreingenommen gehört, sprechende Bäume wären ja kein Problem. Ich habe in der damaligen Zeit ja auch Kapp und Kappa gehört. Ich glaube aber, dass mir die reinen Erwachsenen-Szenen, insbesondere die beiden Szenen, wo nur Bodo und Ernst vorkommen, auf Dauer dann doch gelangweilt hätten. Also vielleicht hätte ich die dann überspult, wenn ich die Kassette mir mehrfach angehört hätte. Als etwas älterer Jugendlicher, 12 bis 15, hätte ich den Fall nicht gehört, denn da fehlt mir einfach die Technik. Als Erwachsener würde ich die Serie jetzt persönlich nicht hören. Ich höre meistens Kassetten zur Entspannung oder im Hintergrund. Und zu diesem Zweck fehlt mir hier die nostalgische Bindung. Allerdings die Kassette hören im Rahmen eines Podcasts, analysieren, vergleichen, ist das Konzept mit Löwenzahn jetzt auch in anderen Folgen da? Gibt es dort vielleicht auch physikalische Dinge, über die man nachdenken kann? Das stelle ich mir doch recht interessant vor. Also wenn ich eine vorgefilterte Liste von Arborex-Folgen bekäme, die diesen Kriterien entsprechen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, da nochmal die ein oder andere Kassette zu besprechen. Insgesamt gibt es von mir deshalb einen neutralen Daumen. Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Buch aus der Reihe Detektiv Kim besprechen. Darin wird eine Dose Ananas eine tragende Rolle spielen. Bis in 4 Wochen.